Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon für Sie, Sonja Kilian. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ein schwer umzusetzendes Motto, wenn man Redakteurin oder Moderatorin ist. Und genauso schwer als Führungskraft. Da ist Kommunikation essentiell. Unsere neue ERF-Vorstandsvorsitzende ist der Meinung, Schweigen ist auch in Leitungspositionen extrem wertvoll. Darüber werde ich mit ihr sprechen. Ich freue mich, Susanne Thyroff als Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Susanne.
Hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung.
Seit Januar bist du bei uns im Haus als Vorstandsvorsitzende. Wie ist dein Erleben nach diesen ersten intensiven Wochen?
Ich habe schon sehr viel gesprochen, aber auch sehr viel zugehört und habe viel erfahren über den ERF, über die wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über das wirklich fantastische Werk, was hier getan wird für diese Mission, die wir voranbringen wollen. Und es ist eine sehr wertvolle und auch sehr intensive Zeit gerade.
Das glaube ich. Einfach so viel Neues, was auf dich einströmt und auch Internes. Ich denke, das ist nochmal ein Unterschied, ob man den ERF von außen sieht oder jetzt so mittendrin ist bei den Mitarbeitern und da vieles erfährt. Das Schweigen ist ein Thema, das dich intensiv bewegt, schon länger. Du hast auch eine Masterarbeit dazu geschrieben unter dem Titel Schweigen, eine vergessene Tugend für christliche Führungskräfte. Wann hast du das Schweigen für dich so richtig entdeckt?
Für mich war das Schweigen eigentlich total ungewöhnlich, denn ich habe immer sehr viel gesprochen. Ich habe oft auch zum Beispiel im Gespräch Menschen unterbrochen und das Schweigen auch vom Beruf war das für mich eigentlich überhaupt kein Thema. Ich war viele Jahre im Marketing, im Vertrieb vorher noch und dann habe ich nebenbei Chor geleitet. Also ich habe immer gesprochen, das Wort war für mich sehr entscheidend. Und ungefähr vor 10 Jahren bin ich in so einer Krise gewesen, dass viele Dinge sich einfach irgendwie auch so Überzeugungen, die ich hatte, die hatten sich so als nicht tragfähig gezeigt. Oder zumindest wurde das alles irgendwie so gerade in Frage gestellt. Und in dieser Zeit hatte ich einfach viele Fragen und konnte auch mit niemandem so richtig darüber sprechen, weil es den Menschen um mich herum auch gerade nicht so gut ging. Und so habe ich dann das Schweigen, ich musste einfach irgendwie schweigen und mein Erleben irgendwie so für mich behalten. Und in dieser Phase habe ich aber gemerkt, okay, Schweigen ist irgendwie so alleine auch nicht so das Beste und bin dann zu einem Seminar gefahren, das mir mal empfohlen wurde von einem Rhetoriktrainer, dessen Vater hat das angeboten, nämlich Baldur Kirchner. Und dann hieß es, ja, da kann man hinfahren, wenn man einfach 3-4 Tage mal so ein bisschen Selbstfindung machen möchte oder so. So wurde das damals gesagt. Und ich bin dann dahin gefahren. Das Seminar hieß Seelische Stabilität durch Selbstfürsorge. Und der Seminarleiter Baldur Kirchner hat diese 3-4 Tage gestaltet. Der Rahmen war, dass wir 3 oder 4 Möglichkeiten am Tag hatten zu schweigen. Also ganz praktisch haben wir uns auf ein Gebetshockerchen gesetzt und haben uns hingekniet. Und das waren auch ganz viele Nichtchristen. Ich weiß nicht, was die anderen geglaubt haben. Vielleicht war ich auch die einzige Christin außer dem Seminarleiter. Aber ich habe da auf jeden Fall 3 oder 4 Mal täglich ungefähr 20 Minuten auf diesem Gebetshockerchen gekniet. Und der Baldur Kirchner sagte dann, ich kann diese Einstellung haben, rede Herr, denn dein Knecht hört. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Samuel, 1. Samuel 3, da sagt der Prophet Eli, wenn der Herr dich ruft, sag doch einfach, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und dann hör mal zu, was dir Gott sagt. Und dann einfach mal schauen, was passiert. Also so bin ich da hingekommen. Und parallel dazu hatte ich aber auch Gespräche. Und in diesen 3, 4 oder 5 Tagen, die es waren, hatte ich Fragen, mit denen ich gekommen war, für mich klären können. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich diese Praxis, das mich auf den Hocker knien und einfach schweigen, weitergeführt. gerade auch in Zeiten, als es mir eben nicht so gut ging. Ich war oft morgens früh wach und in der Zeit habe ich mich dann da eben auf mein Höckerchen gekniet und habe dann gemerkt, wie das mir einfach gut tat und wie ich so auch Wege gehen konnte. Beispielsweise war das für mich eine Antwort auf die Frage, soll ich mein Theologiestudium, was ich gerade begonnen hatte nebenberuflich, soll ich das weitermachen oder nicht? Und da hatte ich so ganz klar für mich den Eindruck bekommen, ja, mach das ruhig, das tut dir gut, mach das weiter. Ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und vor ungefähr 3-4 Jahren oder vielleicht ist es auch erst 2-3 Jahre her, hatte ich ja dann weitergemacht in Richtung Master. Und dann stand irgendwie die Frage an, über was schreibst du deine Masterarbeit? Da habe ich gemerkt, dass dieses ganze Thema Schweigen mich doch in den letzten Jahren sehr stark geprägt hat. Nicht nur in der Kontemplation, also im Schweigen vor Gott, sondern auch im Schweigen dem Nächsten gegenüber oder dem Schweigen zur Selbstreflexion. Und so habe ich mich dann entschieden, meine Arbeit darüber zu schreiben.
Baldur Kirchner hast du erwähnt, er hat dich bei diesem Seminar geprägt. Was war er für ein Mensch? Er ist inzwischen verstorben, er war katholischer Theologe und Führungskräftecoach. Erzähl doch noch ein bisschen mehr von ihm.
Ja, er war ein tiefgläubiger Mann. Er war sehr geprägt durch sein Theologiestudium, hatte sich aber entschieden, eben nicht in den kirchlichen Dienst zu gehen, sondern zu heiraten und hat Kinder bekommen, Familie gegründet und war eben dann Seminarleiter und er hat eine Weiterbildung gemacht bei Balthasar Stehlin, heißt er. Das ist ein Psychoanalytiker und bei ihm hat er Prinzipien auch entdeckt. Auch war er viele Tage im Kloster gewesen, Benediktinerkloster Neresheim, das erwähnt er auch immer wieder in seinen Werken. Und dort hat er Prinzipien entdeckt, der Benediktiner, die er gesagt hat, die hilfreich sind für seine Arbeit auch mit Führungskräften, denn er war Führungskräftecoach. Ja, das war er als Mensch. Er war eine sehr angenehme Persönlichkeit. Er war selbst jemand, der sehr gut zugehört hat. Wenn ich bei ihm bei einem Seminar war und kam dann ein Jahr später wieder oder auch nach oder dann später hatte ich auch manchmal mit ihm gesprochen, auch zwischendrin, dann hatte ich wahrgenommen, dass er sich noch an Dinge erinnern konnte und habe ihn dann zum Beispiel gefragt, ja, woher wissen Sie das denn noch? Der konnte sich beispielsweise an die Namen meiner Kinder erinnern. Und dann hat er zum Beispiel geantwortet, ich höre den Menschen sehr gut zu und es geht ja hier um Seelenführung und ich kann nur Seelen führen, die ich auch wahrnehme und aufnehme, deren Persönlichkeit ich auch aufnehme. Und das hat mich alles sehr beeindruckt.
Er kommt aus dem Katholischen und du nicht. Hast du da neue Dinge entdeckt?
Ja, für mich war der Gedanke des Schweigens komplett neu. Ich komme noch selbst aus einer Tradition, wo man ja vollmächtig betet und das, was der Heilige Geist einem vielleicht sagt, auch weitergibt. Das Schweigen hatte da in dem, was ich von Kind auf kenne, überhaupt gar keinen Raum, muss ich sagen. Wenn dann nur in der Stille, dass man eben über das Wort Gottes nachdenkt, also in der sogenannten stillen Zeit am Morgen, das war mir durchaus bekannt und das habe ich auch teilweise so praktiziert. Aber wirklich dann Bibel lesen, still sein und vielleicht mal darüber nachdenken. Aber diese Frage, Herr, was willst du, das kannte ich so gar nicht.
Wie ist dir das gelungen, dann im Alltag umzusetzen? Du hast gesagt, nach dem Seminar hast du zu Hause auch dich hingekniet, gerade morgens, wenn du früh wach warst. Für viele ist das schwer, wenn sie auf einem Seminar oder Workshop, in einem Kurs oder in einem Gottesdienst etwas hören und auch wissen, ja, das wäre gut, aber das dann umzusetzen.
Ich glaube, dass man einfach auch mal anfangen muss damit. Mir persönlich hat das geholfen, so eine feste Form zu finden. Ich habe mir beispielsweise so einen Gebetshocker eben gekauft, dass ich schon weiß, wenn ich mich darauf setze, auch in einer bestimmten, in einem bestimmten Zimmer, dann hilft mir das einfach, mich auszurichten. Und ich glaube, am Anfang, das ist auch was der Baldo Kirchner mir geraten hatte, beim Ausrichten oder bei der Kontemplation ist es so, das bedeutet eigentlich jemanden anschauen. Und ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt mich auf den Hocker setze, ich kann ja nicht an nichts denken, das geht ja nicht. Und normalerweise kommen auch so viele Dinge dann hoch, an die ich da denke. Und dann kann ich aber einfach sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf, zum Beispiel Jesus anzuschauen. Und ich glaube, zum Einstieg kann es durchaus helfen, vielleicht ja ein Kapitel aus den Evangelien zu lesen. Zum Beispiel in Lukas 19 hat mich jetzt in der letzten Zeit diese Geschichte von Zachäus sehr bewegt, wie Jesus den Zachäus anschaut und ihm sagt, komm runter, ich muss schnell in deinem Haus einkehren. Und was ich dann auch gemacht habe, manche Morgende ist, dass ich diese Situation einfach genommen habe und das habe ich so gelesen, das sind ja nur wenige Verse, die da stehen, und habe mir das einfach vorgestellt und innerlich Jesus angeschaut, wie er da umringt von vielen Menschen ist und den Zachäus da einfach auf dem Baum sieht und ihn ruft. Also einfach Jesus anschauen, das kann vielleicht helfen.
Du schweigst nicht nur und lässt eine Leere in dir entstehen, sondern du füllst die auch gleich.
Genau.
Siehst du da eine Gefahr, wenn man doch erstmal nur so eine Leere spürt?
Ja, also Gefahr würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das ist was mich am Anfang doch auch beschäftigt hat. Diese Frage, ist das eine Gefahr? Was passiert denn da in mir? Was kommt da hoch? Aber diese Gefahr, da hatte ich auch mit dem Waldo Kirchner am Anfang drüber gesprochen und sagte, ja, was kommt denn, wenn ich jetzt schweige? Und dann sagte er zu mir, Sie sind doch Christin. Da glauben Sie doch, dass der Heilige Geist in Ihnen wohnt. Dann hören Sie doch mal zu, was der Ihnen sagt. Und das war auch so, was für mich wirklich so eine Erkenntnis, dass ich dachte, ja, natürlich glaube ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt als Christin. Warum habe ich dann Angst, was in mir hochkommen könnte? Und heute erlebe ich das so, dass was soll da kommen? Das, was da kommt, das ist, wenn dann da irgendwelche unverarbeiteten Dinge vielleicht kommen oder zum Beispiel heute Morgen fiel mir ein, ach, ich habe gestern was gesagt. Das kann missverständlich gewesen sein und das war, also ich glaube, sowas kommt dann am Morgen. Aber das ist ja gut, dass das kommt. Dann kann ich das vor Jesus bringen, sagen, das war nicht so ideal gestern, vergib mir. Und dann kann ich das auch hinter mir lassen.
Was passiert denn da bei Menschen, die Gott noch nicht für sich entdeckt haben, die noch keine Verbindung zu Gott gefunden haben?
Ich glaube, dass das eine ganz große Chance sein kann, weil ich glaube, dass tief im Menschen ist diese Sehnsucht ja nach Übersinnlichem drin. Und ich glaube, dass Gott die in jedes Herz gelegt hat, ob man an ihn glaubt oder nicht. Und ich glaube, dass das was sein kann, was man auch tatsächlich im Schweigen entdecken kann.
Das Schweigen hat dich so fasziniert, dass du darüber eine ganze Masterarbeit geschrieben hast im Rahmen deines Theologiestudiums an der Akademie für christliche Führungskräfte. Du hast es auch in unserem Gespräch schon erwähnt, den Blick in die Geschichte, der kommt auch in deiner Masterarbeit vor, denn das Schweigen ist eine geistliche Übung, die schon ganz früh im Christentum existiert hat. Welche Bedeutung hatte das Schweigen für die ersten Kirchenväter und Mütter?
Ja, Schweigen ist in der kirchlichen Tradition ja tief verhaftet. In den Klöstern wird geschwiegen. Der Ignatius von Loyola hat das Schweigen als geistliche Übung genutzt. Dann gibt es beispielsweise die Teresa von Avila, die hat das Schweigen bezeichnet als Verweilen bei einem Freund. Oder der Johannes vom Kreuz, für den hatte das auch eine große Bedeutung. Der hat gesprochen von der dunklen Nacht der Seele, in der dann man durchdringen kann zur Verbindung mit Gott. Und ich glaube, das ist ein Thema, was in den Traditionen, in Klöstern sich zum Beispiel bis heute ja erhalten hat.
Da taucht auch das Wort Kontemplation immer wieder auf. Was genau bedeutet das?
Kontemplation bedeutet die Betrachtung von etwas. Also die Betrachtung des eigenen Inneren oder die Betrachtung Gottes.
Das ist dann genau dieses Füllen.
Ja, und ich glaube, das Schweigen kann drei Dimensionen haben. Das eine ist das Schweigen einfach zur Selbstreflexion. Das ist das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Und vielleicht führe ich das gerade ein bisschen aus. Ich denke, da geht es in die Richtung, dass wenn ich zum Beispiel morgens wach werde und Zeit habe zu schweigen und mir die Zeit auch nehme, dann kommen Dinge hoch, wie ich es auch vorhin erwähnt hatte, an vielleicht Werten, die wir eigentlich haben, Grundüberzeugungen, die treten dann so ins Bewusstsein. Und wenn da eine Diskrepanz ist zu unserem Handeln, dann prallt das aufeinander im Schweigen. Oder auch, wenn unverarbeitete Dinge sind, denke ich, kann das hochkommen. Was auch oft geschildert wird, was passieren kann, ist, dass Erinnerungen aus der Kindheit hochkommen. Also das ist dieses, ja, sich selbst ein Stück weit kennenlernen durch das Schweigen.
Du sprichst von einer vergessenen Tugend, zum Beispiel in Gottesdiensten. Da gibt es ja manchmal kaum die Möglichkeit zu schweigen. Gebete werden laut gesprochen. Warum ist das so in Vergessenheit geraten?
Ja, das ist eine Frage. Warum? Ich weiß es auch nicht so genau. Auch in meiner Praxis in der Kirche, wo ich bin, hat das Schweigen kaum Raum. Da wird vielleicht beim Abendmahl mal geschwiegen oder nach der Predigt wird vielleicht geschwiegen, dass man die Dinge mal, was man gehört hat, auf sich wirken lässt. Aber ja, ich bedauere das eigentlich, dass es so ist, dass gar nicht geschwiegen wird.
Ist das vielleicht eine Art Selbstschutz, damit die eigenen Gedanken nicht aufkommen und im Gottesdienst auch? Alles ist durchgetaktet, das Programm.
Ja, das, ich glaube auch, das ist, dass wir leider irgendwie den Weg in die Stille ja vielleicht fürchten und auch diese Kraftquelle gar nicht entdecken, die das haben kann. Und ich, das ist auch sowas. Es kann sein, dass das am Anfang irgendwie schmerzhaft ist, weil eben dann so viel hochkommt, weil man zum Beispiel merkt, dass Dinge, die man tut, nicht mit den eigenen Werten übereinstimmen. Aber wenn man diesmal durchdrungen ist und da weitergegangen ist und das in Übereinstimmung gebracht hat, dann ist das eine ganz, ganz große Kraftquelle. Also ich persönlich habe es auch einfach als heilsam erlebt.
Dass sich Dinge da verändern in deinem Denken?
Ja, ich glaube, ich kann das sagen. Es ist natürlich komisch, das von sich selbst zu sagen, aber ich glaube, ich habe wirklich so eine Transformation auch meiner Persönlichkeit dadurch erlebt. Und der Waldo Kirchner, der geht sogar noch weiter, der sagt, der Mensch reift entweder durch Krisen oder er geht freiwillig ins Schweigen.
Im Kontakt mit anderen Personen, wie sieht das dann aus mit dem Schweigen?
Ja, also ich von mir kann sagen, ich habe das am Anfang auch schon mal angedeutet, ich bin jemand, ich habe oft eben gar nicht richtig zugehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe immer schon die Antworten formuliert, während mein Gegenüber geredet hatte, gerade auch zum Beispiel in Konfliktgesprächen. Und gut, jetzt sind wir gleich bei Konfliktgesprächen, aber ich glaube, da ist es eine ganz, ganz große Hilfe, wenn wir erstmal zuhören, was der andere eigentlich sagt und wirklich auch verstehen, was der andere sagen will. Und manchen Menschen fällt das ja auch zum Beispiel gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen, wie es ihnen geht und warum sie wie empfinden. Und das dann verstehe ich, kann den Kern eines Konfliktes gar nicht verstehen. Ich kann gar nicht dazu durchdringen, wenn ich den anderen nicht ausreden lasse und vielleicht auch nochmal nachfrage und wirklich mal schweige. Und auch dazu gehört auch so eine gewisse Demut. Also ich glaube, Schweigen und Demut, das ist auch in anderen Bereichen, aber ich glaube auch im Gegenüber ist es so, dass es wichtig ist, ja, wie soll ich sagen, dass sich selbst ein bisschen zurückzunehmen und den anderen wirklich auch wertzuschätzen, indem ich ihm zuhöre.
Jetzt gibt es aber auch ein ungesundes Schweigen, wenn ich dem anderen zeigen will, ich sehe da gar keinen Sinn mehr drin, mit dir zu kommunizieren.
Ja, oder auch, das sagte der Waldo Kirchner, schreibt in einem seiner Werke, er hat das Schweigen erlebt als Kind. Er ist in einem Kinderheim auch aufgewachsen. Da war das Strafe und er nennt so ein Schweigen eine psychische Folter. Also da denke ich auch, muss man wirklich aufpassen, auch gerade im Umgang mit Kindern oder so, dass man nicht durch das Schweigen irgendwie so einen Liebesentzug oder sowas vornimmt.
Das heißt, wir sollten uns üben, ein gutes Maß an Schweigen einzubauen und an der richtigen Stelle.
Ja, aber ich glaube, wir fallen eher von der anderen Seite vom Pferd runter in der Regel. Ja, auch gerade in unserer Gesellschaft, das vielleicht mal kurz. Also wer schweigt denn heute noch? Es gab mal so einen Bestseller während der Corona-Zeit, der hieß, wer schweigt, stimmt zu. Da dachte ich auch, meine Güte, Schweigen heißt nicht immer Zustimmung. Schweigen heißt vielleicht auch einfach, dass es vielleicht mal klüger ist, jetzt hier zu schweigen und nicht alles zu sagen, was man so denkt. Und ist man auch gerade in unserer Zeit, finde ich, man hat manchmal den Eindruck, wer am lautesten schreit, der hat recht.
Die dritte Dimension des Schweigens ist dann das Schweigen vor Gott. Was hilft dir, dieses Schweigen zu gestalten, da reinzukommen?
Ja, mir hilft da ein Ort, den gleichen Ort auch aufzusuchen. Für mich ist das nicht immer unbedingt räumlich der gleiche Ort, aber für mich ist das dann, wenn ich mich auf mein Gebetshockerchen setze, dann habe ich diesen Fokus, okay, ich will jetzt wirklich hören. Ich will jetzt nicht meine Bitten vor Gott bringen oder was mich alles so beschäftigt, sondern ich will jetzt einfach zuhören. Und ich mache es dann auch so, dass ich ganz bewusst sage, rede Herr, denn dein Knecht hört.
Und dann, was passiert dann?
Dann sitze ich da so und heute Morgen zum Beispiel ging es mir so, dass 1000 Gedanken in meinem Kopf waren. Ich dachte, okay, in meinem Kalender steht heute das Gespräch, es steht noch viele andere Begegnungen stehen drin. Und dann zwinge ich mich dazu zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach zuhören, was hast du mir zu sagen? Die Teresa von Avila sagt dazu, verweilen bei einem guten Freund. Also einfach dieses, ich bin jetzt hier in deiner Gegenwart und ich möchte jetzt einfach, ja, das genießen und einfach bei dir sein. Das hilft mir.
In Klöstern gibt es da auch Musik oder Gesänge liturgische, die sich textlich wiederholen oder vorgefertigte Gebete.
Ja, sowas auch. Also da gibt es ja auch Bücher, genau, wo diese Werke zitiert werden und wo man reingeführt werden kann. Ja, mein Mann beispielsweise nutzt sowas ab und zu, um dann da reinzukommen.
Bei dir ist es die echte Stille.
Bei mir ist es, ich setze mich wirklich auf das Höckerchen und sage, ich will jetzt gar nichts hören. Mhm. Ich will möglichst nur auf Gott hören. Und was ich auch erlebt habe, das ist vielleicht noch interessant. Manchmal ist es so, dass einem wirklich ein Vers in den Sinn kommt. Manchmal kommt mir auch einfach in den Sinn, ich könnte mal den oder jenen anrufen. Das waren übrigens auch manchmal schon wirklich gute Ideen, die da kamen. Oder auch, dass ich eine Situation beispielsweise, als es meinen Kindern mal nicht gut ging, habe ich auch mal mein Kind irgendwie so mitgebracht, so in Gottes Gegenwart und habe so das Gott präsentiert und hatte so den Eindruck, ja, er berührt das jetzt einfach auch mit seiner Gegenwart. Also das sind so verschiedene Dinge, die ich währenddessen mache. Und manchmal ist es aber auch einfach so ein Gefühl, was dann entsteht. Oder ich bin manchmal auch nach 10 Minuten aufgestanden, ohne irgendwas erlebt zu haben oder so. Aber einfach mit dem Gefühl der Freude und der Zuversicht.
Wie gehst du damit um, wenn du von Gott etwas erwartest? Eine Antwort, einen Hinweis? Und dann scheint Gott zu schweigen, du hörst nichts.
Ja, dann erinnere ich mich immer wieder an den Baldur Kirchner, der sagt, dass man soll ohne Erwartungen kommen. Natürlich hat man Erwartungen, ja, und ich stehe ja dann morgens auf mit meiner Bitte und sage die. Und dann versuche ich aber auch wieder zu sagen, nee, mir geht es jetzt nicht drum, meine Bitten vorzubringen, sondern ich möchte jetzt einfach nur mal still sein. Und ich denke, Gott kennt uns ja auch. Der weiß ja, was wir brauchen und er weiß es sogar viel besser als wir.
Vielleicht kann man das auch auf Menschen übertragen, dass man keine zu hohen Erwartungen hat vor einem Gespräch, vor einer Begegnung, dass man einfach abwartet, was kommt da vom anderen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, ein Stück weit ohne Erwartungen hinzugehen. Und wenn ich einfach nur erwarte, dass es mir vielleicht gelingt, wirklich mal ruhig zu werden, dann ist das schon eine große Sache, gerade wenn der Alltag gerade sehr voll ist.
Und mit anderen Menschen schweigen, so wie das die Freunde von Hiob getan haben, als sie ihn besucht haben. Hast du das schon mal bewusst gemacht, mit jemandem länger geschwiegen?
Ja, ich hatte einmal eine Bekannte, die dann auch zur Freundin wurde, begleitet, als sie ihren Mann verloren hat. Und da war es auch so, dass ich gar nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Dafür hätte man gar nichts sagen können. Das war, und ich kann mich erinnern, dass wir zusammen saßen und einfach geweint haben, beide. Und gut, da war es noch so, ich habe bald noch mehr geweint als sie, weil sie war irgendwie so stark und tapfer. Und da verfehlten mir die Worte.
Das kann auch ganz, ganz wertvoll sein, mit jemandem zu weinen, zu schweigen, statt vielleicht die falschen Worte zu wählen.
Ja.
Schweigen in Führung und Leitung. Deine Masterarbeit, der Titel sagt ja auch schon, dass es vor allem darum geht, dass die Führungskräfte mal schweigen sollen. Ja, warum schweigen?
Da gibt es auch mehrere Dimensionen, denke ich. Das eine ist, dass mir als Führungskraft das Schweigen natürlich enorm hilft, Klarheit erstmal darüber zu gewinnen, was ich eigentlich möchte. Beispielsweise bei Entscheidungen, dass ich nicht vorschnell da irgendwas mache, sondern mir selbst das in Erinnerung rufe, dass es wichtig ist, diese Dinge vor Gott zu bringen. Also das ist mal das ist jetzt auch wieder nochmal der geistliche Aspekt, sag ich mal. Ein anderer Punkt ist, das Schweigen natürlich mit dem Miteinander. Ich habe jetzt beispielsweise in den ersten Wochen viele Gespräche geführt mit Führungskräften und mit Mitarbeitenden und habe da sehr viel geschwiegen und Fragen gestellt und zugehört. Das ist ganz praktisch was, wo ich jetzt einsetze, ein Stück weit, was mir klar geworden ist, dass das wichtig ist. Also ich kann die anderen nur kennenlernen, ich kann sie nur wahrnehmen, in dem, wie es ihnen geht, wenn ich zuhöre und wirklich zu Ende höre, möglichst, klar. Die Zeit reicht dafür nie. Aber ich denke, so viel Zeit wie möglich sollte man sich dafür nehmen. Das ist was, was ich jetzt ganz praktisch mitnehme. Und dann ist es auch so, beispielsweise, wenn es dann irgendwie zu Konflikten kommt oder sowas, dass ich dann auch zuhören kann und verstehen kann, was wer möchte und warum, was vielleicht auch dahinter liegt. Und wenn ich wirklich mal schweige und nicht schon meine Meinung habe, sondern erst mal verstehe, was da eigentlich vor sich geht, dann erkenne ich, dass die Lösungen oft auch schon da sind. Und jetzt beispielsweise bei den Gesprächen, da wenn ich zuhöre, dann merke ich, es sind viele Dinge, die sich wiederholen, die gut sind. Und da und dort höre ich vielleicht auch Dinge, wo ich denke, okay, das wird jetzt öfters geäußert, vielleicht schaue ich da noch mal genauer hin.
Ein Begriff ist dir wichtig geworden, Servant Leadership, dienende Leitung. Auch unser internationaler Partner TWR ist da seit vielen Jahren dran, das in Seminaren weiterzugeben. Was ist damit genau gemeint?
Ja, im Zusammenhang mit dem Schweigen verstehe ich darunter die Demut, sich selbst zurückzunehmen und dem anderen zuzuhören. Und Jesus ist das beste Beispiel für Servant Leadership, für dienende Leitung. Er selbst hat sich ja immer wieder zurückgezogen am Morgen und ist sich klar geworden seines Auftrages. Und als er zum Beispiel Lukas 19 zu Zachäus sagte, komm schnell runter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das hört sich so an, als woher wusste er denn das? Er muss da einkehren. Als ist das was, ein Eindruck, der ein Auftrag, den er irgendwie von seinem Vater hatte oder wo er sich einfach nochmal bewusst geworden ist, wofür bin ich hier auf der Erde? Nämlich, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also und so auch als Führungskraft, das war, glaube ich, gerade mein Gedanke bei dem Servant Leadership, dass ich mir immer wieder klar werde, worum geht's hier eigentlich? Es geht um Menschen, die ich führe, um auch ein Stück weit natürlich, der Kirchner würde sagen, Seelenführung, wobei das natürlich in Richtung Seelsorge geht und so. Ist jetzt nicht meine Aufgabe hier als Leiter eines Unternehmens, aber nichtsdestotrotz auch einfach mir zu klar zu werden, was ist jetzt gerade eigentlich hier mein Auftrag? Was ist meine Aufgabe und wie dient das den Menschen, die ich führe? Wie kann ich ihnen helfen, auch zum Beispiel auch aufzublühen. Was tut ihnen gut? Das kann ich nur erkennen, wenn ich ihnen zuhöre.
Und das dient wahrscheinlich letztlich dann auch dem Unternehmensziel.
Genau.
Hast du da Erfahrungen damit gemacht?
Was ich beispielsweise gemacht habe, ich kann mich erinnern, wir hatten einmal so einen Konflikt. Da gab es verschiedene Stakeholder, sag ich mal, also Leute, die auch Führungskräfte, die Ideen hatten, wie Probleme gelöst werden sollten und die hatten unterschiedliche Ideen. Und dann habe ich so einen Workshop moderiert, wo wir zu Lösungen kommen wollten. Und da wurden dann Fakten geäußert, da wurden Emotionen geäußert, da wurden verschiedene Lösungswege aufgezeigt. Und ich kann mich erinnern, dass ich ein- oder zweimal im Rahmen dieses Workshops gesagt habe, jetzt lasst uns mal zur Ruhe kommen und lasst uns mal eine Minute schweigen und gucken und hören, wie das mit unserem Inneren eigentlich resoniert. Das war in dem Pharmaunternehmen, in dem ich tätig war. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass ja die ganze, wie soll man sagen, die ganze Atmosphäre hatte sich verändert danach. Und wir sind dann viel schneller zu Lösungen gekommen.
Ein schönes Beispiel. Du hast eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium erwähnt, wo Jesus zu Zachäus geht und ihm dient, indem er sich mit ihm trifft, ihm auch diese Ehre erweist. In Lukas 22, Vers 26 sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit den Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Was können wir von Jesus darüber lernen, wie eine gute Führungskraft sich verhält?
Das ist ja so ein großes Beispiel und ich glaube, da sind wir meilenweit davon entfernt. Aber ich glaube einfach, sich diese Erinnerung vor Augen zu halten, Menschen und anderen zu dienen und sich mal mindestens auf die gleiche Ebene zu stellen, wenn nicht einfach auch nochmal die innere Haltung zu haben, dass ich mich vielleicht darunter sogar stelle oder auf die gleiche Ebene mindestens, also auf jeden Fall nicht drüber stelle. Ich glaube, das ist damit gemeint.
Mir ist das gerade heute im ERF passiert. Da ist ein hoher Chef von unserer internationalen Partnerorganisation TWR ins Haus gekommen und eine Mitarbeiterin, der ich heute Morgen begegnet bin, die sagte mir, ja, der stellte sich einfach nur so vor, hi, I'm Cassius und wer bist du? Und das war so auf einer Ebene. Ja, ich glaube schon, dass Mitarbeiter das spüren, wie man ihnen begegnet, eben auf Augenhöhe. Und das hat Jesus tatsächlich mit allen, denen er begegnet ist, gemacht.
Ja, unglaublich, wenn man überlegt, dass er ja alle Macht hatte. Ja, das ist ein großes Vorbild.
Und er wusste, wann Zeit zum Reden ist und wann zum Schweigen. Fällt dir da eine Bibelstelle dazu ein, wo er geschwiegen hat?
Vor allen Dingen, als er ungerecht behandelt wurde. Und das finde ich auch unglaublich. Und er wurde ja dann angesprochen, hast du nichts zu sagen, wenn deine Ankläger hier die ganzen Dinge vor dich bringen? Und da heißt es ausdrücklich, und er schwieg. Und andere Male hat er aber sehr viel gesprochen und er ist rum im Tempel und hat da die Leute rausgetrieben. Und das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, wenn man vorher geschwiegen hat, dann hat das, was wir sagen, eine hohe Bedeutung.
Wir halten fest, sowohl für Führungskräfte, aber auch für alle anderen ist Schweigen in der Tat eine Tugend, eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit, die man auch üben muss. Zum Schluss wollen wir noch ganz praktisch werden. Ein bisschen hast du uns ja schon mit hineingenommen, was so erste Schritte sein können, dass du morgens dir so eine kleine Routine einbaust und das Schweigen übst und dass es einfach dazugehört. Wir können uns da auch nochmal die verschiedenen Dimensionen anschauen, zum Beispiel die Beziehungen. Gehst du heute anders an Gespräche ran oder wie übst du es, zuzuhören?
Also ich nehme mir es zumindest immer vor. Und jetzt hier bei meinem Start war es auch gar nicht schwer, weil ich weiß noch nicht viel. Und es geht darum, ganz viel zu lernen. Das heißt, da ist es so, dass ich einfach sage, ich höre zu. Zu Hause, so im Alltag, muss ich sagen, da fällt mir das schon schwerer, dann erstmal zuzuhören und zu schweigen. Da erzähle ich und erzähle ich. Also ich glaube, im Miteinander ist es das Bewusste zu sagen, sich vielleicht auch zu überlegen, was möchte ich gerne von dem anderen hören und das dann einfach zu fragen und zuzuhören. Vielleicht auch mal sich ein paar Notizen zu machen, das hilft mir auch, fokussiert zu sein und wirklich zuzuhören. Nicht mit den Gedanken auch wegzuschweifen, wenn jemand auch sehr lange braucht vielleicht, um was zu sagen. Ja, das sind so praktische Tipps vielleicht.
Das zweite ist die Selbstreflexion. Auch dazu hast du schon was gesagt, dass du sogar dich verändert hast. Transformation hast du es genannt. Was kannst du da empfehlen, wie man da rangeht?
Ja, ich glaube, da ist auch der Schlüssel, das einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen und einfach mal das Handy wirklich auch vielleicht in einen anderen Raum zu legen. Das wäre vielleicht so ein erster Schritt, das also auch nicht die Bibel auf dem Handy zu lesen, sondern das wirklich ganz zur Seite zu legen, aber zur Selbstreflexion jetzt erst nochmal. Und dann sich vielleicht wirklich auch mal hinknien und sagen und mal in mich selbst so hineinhören und sich mich vielleicht selbst fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das wahrzunehmen. Und da ganz praktisch kann auch einfach helfen zu sehen, zum Beispiel, wenn ich mich dann ganz normal hinknie, dann tut mir mein Knie weh. Das einfach mal zu spüren, okay, das tut mir jetzt hier gerade weh, deswegen setze ich mich auf diesen Hocker, da tut mir nichts weh. Und dann so ein bisschen zu spüren, wer und wo und wie ich gerade bin und wie ich empfinde. Das könnte so ein erster Schritt sein.
Wenn unangenehme Dinge aufploppen, mit denen ich dann nicht fertig werde, was rätst du dann?
Bei mir persönlich war es so, dass ich da auch Begleitung dann in Anspruch genommen habe. Und teilweise war es aber auch so, wenn ich ein, zwei Morgende da saß und es ploppte was auf, dann habe ich das auch einfach so präsentiert, in dem Fall wieder Gott präsentiert und auch einfach dann so stehen lassen, ein Stück weit. Und ich habe das Gefühl, dass ich das auch dadurch hinter mir lassen konnte. Manchmal ist es vielleicht so, dass Dinge einfach ins Bewusstsein kommen müssen und dann ist es auch gut.
Und manchmal helfen dann doch auch Gespräche,
ja,
das, was im Schweigen aufgekommen ist, dann zu verarbeiten.
Genau.
Und genauso mit Gott, Schweigen, aber auch Reden, beides ist erlaubt.
Richtig, natürlich. Das war jetzt natürlich auch ein bisschen einseitig, ganz klar. Nur ich habe jetzt den Fokus so klar auf das Schweigen gelegt, weil ich denke, dass wir sowieso oft reden. Also ich habe meine Bitten immer intensiv Gott vorgebracht. Ich habe meine Gebetsliste mit meinen Fürbittelisten und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt davon gar nicht gesprochen, sondern eben nur von dem Wert des Schweigens.
Das andere gibt es bei dir auch noch.
Gibt es, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Susanne, für das Gespräch. Das war Susanne Thürer, Vorstandsvorsitzende vom ERF, der Sinnsender. Sie hat eine Masterarbeit geschrieben unter dem Titel Schweigen, eine vergessene Tugend für christliche Führungskräfte. Wir haben miteinander gesprochen über ihre Erkenntnisse und ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Schweigen. Ein Dank geht an Tanja Rinsland. Sie hat diese Sendung redaktionell betreut und an der Technik war für uns Christoph Offermann. Mit dem Thema Rastlos, Pause machen, Stress stoppen, sind wir im ERF im Januar und Februar schwerpunktmäßig unterwegs gewesen und sind es weiterhin. Das heißt, wir haben einiges im Angebot, das sich mit Stille und Schweigen beschäftigt. Schauen Sie gerne mal auf unserer erf.de Website vorbei. Danke dir nochmal, Susanne.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir Gottes Weisheit, um zu entscheiden, wann Schweigen wertvoll ist. Und wann Reden angebracht ist, bei deiner Leitungsfunktion im ERF.
Vielen, vielen Dank.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.